Michael Panse. Ich bin jetzt so inzwischen 53 Jahre alt. Schon seit vielen Jahren, genau seit 1993 in der Kommunalpolitik hier in Erfurt. Bin derzeit Stadtratsvorsitzender. Das heißt also, ich darf die Sitzung des Stadtrats leiten, so wie ihr euer Schülerparlament ja auch habt, das geleitet wird und wo so ein Stückchen moderiert wird, bin ich als Stadtratsvorsitzender dafür zuständig, den Ablauf der Stadtratssitzung zu koordinieren, zu begleiten, zu moderieren. Ich habe ein relativ langes politisches Leben. Also ich habe viele Jahre nicht nur Kommunalpolitik, sondern auch 10 Jahre als Landtagsabgeordneter gearbeitet. Derzeit bin ich in der Landeszentrale für politische Bildung, also kümmere mich so ein Stückchen um das, was Erst- und Jungwählerkampagnen sind, was aber auch die politische Bildung in Thüringen insgesamt angeht. Ich mache dort im Wesentlichen so den Online-Bereich, den ganzen Internetbereich bei uns. Aber zurzeit ist es eben wie bei vielen anderen auch so, da ist vieles von der Corona-Krise geprägt. Auch das, was ich zurzeit beruflich mache. Derzeit bin ich als Mitarbeiter in der Staatskanzlei an der Telefonhotline, das heißt also regelmäßig an der Corona-Hotline für die Bürger im Gespräch. Das geht dann jeden Tag so 4 bis 6 Stunden, wo man sehr, sehr viele Fragen zum Thema Corona natürlich kriegt. Und das beschäftigt mich eben nicht nur als Kommunalpolitiker, sondern auch natürlich beruflich jetzt den ganzen Tag. Insofern finde ich das gut, denn wenn ihr so Initiativen ergreift und sagt, wir kommen auch miteinander ins Gespräch, auch auf so eine Distanz, wenn man sich eben nicht direkt treffen kann, wenn man nicht direkt Versammlungen oder Treffen machen kann. Das betrifft uns ja als Stadtrat genauso. Ja, ansonsten, ich habe noch 3 Söhne. Der mittlere macht gerade Abitur, der andere ist schon inzwischen 30, also auch schon eine Enkeltochter. Und mein jüngster Sohn ist jetzt 12 Jahre alt. Also insofern habe ich auch die ganze Spannbreite bei meinen Kindern, bei meinen Söhnen. Und erlebe so, was das auch mit denen so alles macht derzeit. Der eine, der sich aufs Abitur vorbereitet, für den ist es natürlich schwierig. Der andere, der jetzt irgendwann auch wieder in die Schule gehen will, gehen muss, gehen darf. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Mein ältester Sohn, der ist Polizeibeamter, naja, der hat beruflich mit dem Thema zu tun. Also insofern sehe ich das sowohl in der Vaterrolle als auch beruflich, was sich da momentan so alles abspielt.
Ja, also ich weiß nicht, für einige wissen das vielleicht, andere nicht. Sie sind ja, wenn es um Jugendarbeit geht, beziehungsweise vor allen Dingen auch mit Jugendlichen in der Politik, haben Sie ja auch eine eigene Vergangenheit sozusagen als ehemaliger Vorsitzender bei der Jungen Union und so weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann, wie ist das für Sie heute, das mit anzusehen? Also hat sich da aus Ihrer Sichtweise irgendwas geändert, wie die Jugendpartizipation in der Politik heute und damals funktioniert hat, beziehungsweise hat sich das dort eher zum Positiven weiterentwickelt, gerade auch durch moderne Kommunikationsmittel, oder fehlt Ihnen da irgendein Aspekt?
Also ich denke schon, es hat sich zum Positiven hin entwickelt, dass es inzwischen sehr strukturiert auch funktioniert, dass es auch Organisationsformen gibt, die jungen Menschen helfen, sich auch einzubringen. Ich habe das so in den wilden 90er Jahren in meiner jungen Zeit, ich war damals 23, 24, als die Wende war, und war dann erst Jung- und Union-Vorsitzender in Erfurt, später in Thüringen, dann Bundesgeschäftsführer, also habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Damals aber in einer Zeit, wo es im Wesentlichen darum ging, junge Menschen erstmal zusammenzubringen und so ein Stückchen Struktur reinzubringen. Auch die Junge Union bestand damals in ganz Thüringen aus 150 Mitgliedern. Heute sind es seit vielen Jahren schon zum Glück weit mehr als 1.000, 1.500, 2.000, die sich auch engagieren. Das ist in anderen Vereinen auch so. Was es aber vor allem inzwischen gibt, und das gab es in den Anfangsjahren nicht, sind so Mitbestimmungsgremien, wo junge Leute eigentlich auch gehört werden. Ich habe viele Jahre den Jugendhilfeausschuss in Erfurt leiten dürfen. Das, was jetzt Daniel Möller macht als Jugendhilfeausschussvorsitzender, habe ich eben vor 10, 15 Jahren noch gemacht. Meine ich damals noch fast zur jungen Generation gehörte, heute halt nicht mehr. Wir haben das so erlebt, wie im Jugendhilfeausschuss das erste Mal darüber diskutiert wird, dass neben den Verbänden, die dort regelmäßig vertreten sind, auch junge Menschen ihre Plattform finden. Also sich in ihre eigenen Belange einmischen, so der Klassiker, wie ihr sicherlich ganz oft das in der Schule immer hört, sich in seine eigenen Belange einmischen, das ist Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes. Das gilt für das Schülerparlament, das gilt aber eigentlich auch für jeden Jugendverband und für jeden jungen Menschen, der sich engagiert. Vor dem Hintergrund auch die ganze Diskussion, die wir in den letzten Monaten auch hatten, Fridays for Future, da kann man Pro und Contra eine Meinung dazu haben zu dem ganzen Thema. Es ist aber richtig, dass sich junge Menschen engagieren, dass junge Menschen losgehen und sagen, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Und das ist, finde ich, strukturierter geworden in den letzten 2 Jahren.
Ja. Das ist super. Um ein bisschen auf die aktuelle Situation einzugehen. Sie haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen mit der Hotline. Also was hat sich denn in Ihrem Leben geändert, seit dem Corona auch unser alltägliches Leben mitbestimmt?
Naja, also für mich hat sich wie für jeden anderen richtig viel geändert. Ich habe normalerweise einen Terminplan, der dicht gedrängt ist, wo kaum ein Abend frei ist, wo kein Wochenende frei ist, wo man sich die Zeit, die ich mit meinen Söhnen auch verbringen möchte oder die ich mit meiner Partnerin verbringen möchte, sich bewusst suchen muss. Und jetzt ist es so, dass du schlagartig in den Terminkalender schaust, dann ist es gar nichts mehr. Also ich habe bedingt durch die Arbeit im Stadtrat in der Regel schon an drei Abend mindestens in der Woche gut zu tun, wo ich im Rathaus unterwegs bin, in Ausschüssen oder in Gremien oder auch bei Vertretern unterwegs bin. Ich bin daneben noch im Ehrenamt Vereinspräsident von den Erfurter Bundesliga Volleyball-Damen. Auch da haben wir relativ viel zu tun, nicht nur die Spiele, die stattfinden, sondern die Organisation auch drumherum. Das sind so zwei wichtige Säulen, die momentan, wenn überhaupt, nur per Videokonferenzen, telefonisch oder per E-Mail stattfinden, also viel auch von zu Hause aus. Insofern fehlt dann dem Menschen sehr hyperaktiv draußen unterwegs ist schon vor allem der Kontakt mit anderen Menschen. Und das kann man nicht alleine durch Videokonferenzen und so ersetzen. Man will schon mit Menschen sprechen, man will Menschen auch sehen. Für mich ist das auch was ganz Wichtiges, was meine Söhne angeht, mit denen ich nicht zusammenlebe, aber die ich sonst regelmäßig auch sehe. Das funktioniert so, dass man sich schon nochmal sieht, aber dann auch auf Distanz. Mein jüngster Sohn lebt in Baden-Württemberg, da kommt normalerweise alle 2 Wochen nach Erfurt zu den Umgangswochenenden, aber das ist eben inzwischen auch schon über einen Monat her, dass das letzte Mal da war, weil man sich natürlich nicht gegenseitig auch in eine Gefährdungslage bringen will. Ich glaube, das ist auch etwas, was man, wenn man das in den letzten paar Wochen so beobachtet hat, was sich sehr verändert hat. Also ich weiß noch, als die erste Woche, die zweite Woche war, als die Kontaktverbote waren, habe ich viel mit jungen Leuten auch diskutiert und habe gesagt, Leute, das ist alles noch nicht so in dem Topf, wie das sein soll. Ihr seid sehr dicht noch beieinander. Ihr wollt auch Zeit miteinander verbringen. Ihr steht zu 5, zu 6, zu 7 drum. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wenn man jetzt aufmerksam hier durch den Brühler Garten geht oder an Petersberg hoch oder in den Luisenpark, sieht man, dass junge Menschen sich zwar auch untereinander noch treffen und unterhalten, auch ältere Menschen natürlich, aber selten mehr als 2 oder 3 auf einem Fleck. Und das ist zunächst erstmal natürlich richtig, muss ja auch so sein. Macht aber dauerhaft was mit den Menschen, weil irgendwann, glaube ich, merkt jeder, realisiert jeder, dass das nicht auf Dauer so sein kann, sondern dass Menschen dazu da sind, dass sie sich auch einander nahe kommen können, direkt miteinander sprechen können, auch sich direkt miteinander, in die Augen sehen und austauschen können.
Ja.
Das ist im Übrigen, ich muss dazu sagen, das ist im Übrigen auch das, was ich am meisten zu hören kriege an der Hotline, an der Corona-Hotline. Menschen, die danach fragen, wie das funktioniert, wie das jetzt mit Besuch ist. Darf ich meine Mutter besuchen? Dürfen meine Geschwister zu mir kommen? Dürfen die nur einzeln kommen oder dürfen die zusammenkommen? Darf ich doch nach Rheinland-Pfalz fahren, um meine Tante zu besuchen? Was ist eigentlich mit Familienfeiern und sowas? Das ist etwas, was ich merke, über die Hälfte der Anrufe, die wir da haben, beschäftigt wirklich die Leute mit solchen Themen.
Ja, kurz zwischendurch. Falls ihr als Zuschauer Fragen haben solltet, einfach in die Kommentare schreiben und ich werde das dann weiterleiten. Da Sie das gerade angesprochen haben mit der Corona-Hotline, könnten Sie vielleicht für den Stream nochmal kurz erklären, um was es sich dabei handelt? Also warum sollte man dort anrufen? Was kann man dort zum Beispiel was kann man dort erfahren? Und möglicherweise könnten Sie auch noch mal kurz schildern, was Sie sonst noch so für Anfragen ereilt, außer diesen sehr persönlichen Dingen, wie es denn mit den sozialen Kontakten bestellt sei.
Also die Corona-Hotline, die Bürger-Hotline der Landesregierung, die ist damals geschaffen worden, als das anfing, als die ersten Einschränkungen, Beschränkungen auch da waren. Und die dient dazu, das ist rund ein Dutzend Kollegen, die wechselseitig immer Schichtdienst haben, von früh bis abends auch am Telefon zur Verfügung stehen. Die ist geschaffen worden, dass Menschen, wenn sie Fragen haben zu der aktuellen Corona-Verordnung, die ja dazu dient, dass Umgangs- und Ausgangsbeschränkungen auferlegt werden, dass Geschäfte geschlossen sind, dass verschiedene Institutionen auch geschlossen sind, dass wenn Menschen dazu Fragen haben, dass sie die kompetent beantwortet kriegen. Wir können an der Hotline nicht alles beantworten. Da sind auch sehr komplizierte rechtliche Fragen dabei. Da rufen auch Menschen an, die fragen, ja, wie ist das denn, wenn Kosmetiksalons dürfen nicht wieder aufmachen, Friseurläden dürfen wieder aufmachen. Warum ist das so? Es rufen ganz banal auch Menschen an und sagen, ich habe gelesen, Fahrschule darf jetzt nicht mehr stattfinden, Fahrschulen sind geschlossen wegen Infektionsgefahr. Wie ist das denn aber, wenn ich meinen Motorradführerschein mache? Da sitze ich doch vorne auf dem Motorrad und der Fahrlehrer hinten, also ich kann den doch nicht gefährden. Also solche Fragen finden da viel statt. Es sind ganz viele Eltern, die danach fragen, wie das mit den Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder aussieht, insbesondere was so Kindergarten, Kinder, Krippenkinder angehen. Da ist in der Richtlinie zwar geregelt oder in der Verordnung geregelt, wer einen Rechtsanspruch auf Betreuung hat, aber das umfasst ja nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Und viele andere Menschen, die jetzt auch wieder arbeiten gehen können, arbeiten gehen wollen, sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn ich mein Kind in der Betreuung habe. Sonst kann ich auch nicht mein Geschäft wieder aufmachen, sonst kann ich auch nicht als Lehrer wieder in die Schule gehen, wenn ich selber nicht weiß, wo mein Kind hin soll. Also solche Fragen, das sind viele Fragen, die man in einem Gespräch klären kann, manchmal aber auch juristische Fragen, wo wir dann erst zurückrufen und sagen, das müssen wir uns erst kundig machen. Ich finde, sowas ist schon wichtig, weil Menschen natürlich auch in so einer jetzigen Situation nach Antworten suchen. Und natürlich kann man sich, machen viele junge Menschen, die setzen sich ins Internet, die googeln das, die wissen über Corona wahrscheinlich mehr als viele, die nur, sage ich jetzt mal, Zeitung lesen. Aber ich muss eben auch akzeptieren, dass wenn Menschen Fragen haben, dass sie Erwartungen auch in die Politik haben und sagen, dann beantwortet mir die Fragen, sagt, wie es weitergeht und nehmt uns so ein Stückchen auch die Sorge, dass das jetzt eine dauerhafte Geschichte wird, die uns die nächsten paar Jahre beeinträchtigt. Und da müssen wir denen immer wieder am Telefon auch sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie sich das entwickelt, wie mit diesen freiwilligen Umgangseinschränkungen jetzt umgegangen wird, ob man eine Schutzmaske, wenn man ins Geschäft geht, trägt oder wenn man mit der Straßenbahn fährt. Das wird alles einen Einfluss darauf haben, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ich muss aber sagen, also ich mache, wie gesagt, jetzt über 30 Jahre, darf ich glücklicherweise Politik so mitgestalten. So eine Situation, wie sie jetzt ist, habe ich noch nie erlebt. Also, dass wir, der Stadtrat tagt ja auch nicht. Wir können keine Stadtratssitzung machen. Wir treffen uns nur einmal in der Woche und besprechen das Notwendigste im Hauptausschuss. Da sind jeweils die Fraktionsvorsitzenden plus der Stadtratsvorsitzende und der Oberbürgermeister zusammen. Aber das, was wir klassisch sonst im Stadtrat diskutieren, das ist ja wie auch im Schülerparlament auch, das lebt eigentlich davon, dass da auch 30, 40, 50 Leute im Halbkreis zusammensitzen und Sachen ausdiskutieren. Das findet momentan nur eingeschränkt statt. Das darf natürlich nicht auf Dauer so bleiben. Demokratie lebt auch vom direkten Austausch und von dem direkten Gespräch.
Das heißt, Sie würden darin tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie sehen, wenn die Zustände, wie sie jetzt vorhanden sind, noch weiter andauernder so der Dialog sozusagen gefährdet ist.
Also ich denke schon, natürlich, Demokratie lebt davon, dass Menschen einander begegnen können, miteinander austauschen können und auch Entscheidungen treffen. Wir haben momentan viele einschränkende Maßnahmen, die in Thüringen, die in der ganzen Bundesrepublik, eigentlich auf der ganzen Welt gelten. Das beschränkt nicht nur den Austausch, dass Menschen nicht aus dem Haus gehen können oder dass Menschen sich nicht in Versammlungen treffen können. Es hat auch ganz direkten Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass zurzeit, dadurch, dass der Stadtrat nichts beschließen kann, die wesentlichen Beschlüsse zwar mit großer Einmütigkeit dann im Hauptausschuss getroffen werden, vieles aber auch per Verordnung oder per Regelung jetzt geregelt werden muss, ohne dass das lang und breit diskutiert werden kann. Ich will ein Beispiel sagen. Es sind ja nicht nur die Fridays for Future-Demonstrationen, wo sich junge Menschen nicht mehr öffentlich artikulieren können. Das ist vieles anderes auch. Selbst wenn sich Menschen gegen Baumfällungen in Erfurt engagieren oder für Bebauungsprojekte, sie können ihren Protest nicht mehr so öffentlich deutlich machen. Sie können also diese Chance, die die Demokratie bietet, zu sagen, es gefällt mir etwas nicht und ich möchte meine Position nach außen tragen, dass es andere wahrnehmen. Das beschränkt sich momentan auf die Arbeit im Internet oder in sozialen Medien oder auf Leserbriefe schreiben für die Zeitung. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man über direkte Partizipationsmöglichkeiten spricht. Und natürlich, es gehört auch dazu, auch wir als Politik kriegen ja Impulse, kriegen ja Anregungen für das, was wir politisch tun, in der Regel im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wenn es irgendwo in Erfurt einen Bebauungsplan gibt, der zur Diskussion ansteht, kommen die Bürger auf uns zu. Die rufen uns an, die machen Termine aus, die kommen auch ins Rathaus, sprechen mit den Stadträten, schildern ihre Probleme und wollen dann auch eine Lösung. Momentan ist es so, dass wir viele Probleme zwar auch erfahren, weil wir ja auch in sozialen Medien unterwegs sind oder weil wir auch telefonieren, aber wir können die Probleme nicht lösen. Weil momentan kann man das alles nur sammeln und aufnehmen und kann sagen, naja, Wenn wir irgendwann im Mai, im Juni auch wieder Stadtratssitzung haben, ist auch wieder der Raum und die Zeit da, dass man das direkt mit der Stadtverwaltung klären kann, auch helfen kann. Deswegen glaube ich, wenn das lange andauern würde, wäre es tatsächlich eine Gefährdungssituation für die Demokratie. Deswegen habe ich auch immer plädiert für alles, was wir im Stadtrat beschlossen haben oder was das Land zu dem Thema beschlossen hat, dass das zeitlich befristet gilt und dass man wissen muss, sobald es wieder möglich ist, dass es Versammlungsmöglichkeiten gibt. Momentan ist das ja in der Diskussion, dass Gruppen bis zu 30 Personen sich auch zur Versammlung wieder treffen können, wenn da die Hygieneregelungen eingehalten werden, dass man das auch nutzen muss, dass man schrittweise also auch wieder in die Situation zurückkommt, dass man miteinander direkt sprechen kann, miteinander auch Gedanken austauschen kann.
Ja, das ist super, da kann ich nämlich meinen 18. Geburtstag feiern.
Wann ist denn der? Also, du müsst dich vorsichtig fragen, wie viel du denn dann einladen kannst. Also, wenn es noch
Ja,
ein bisschen länger ist, geht es vielleicht.
ja. Ich werde jetzt Anfang Mai, 18, am 6. Mai,
Ja, das wird
da.
mit einer großen Feier wahrscheinlich noch nichts, das kann man nachholen, aber
Ja.
zumindest geht es dann schrittweise wieder hin.
Ja, zumindest der engere Familienkreis. Das ist super.
Ist gut.
Was würden Sie sagen, nehmen Sie als neue Erfahrung sozusagen aus dieser Corona-Zeit mit, beziehungsweise was würden Sie sich von der Politik wünschen, aus dieser Krise zu lernen?
Also ich nehme für mich erstmal mit, dass vieles auch ein Stückchen ruhiger geht. Also diese Hektik, diese allgemeine Hektik, die man sonst so einen Tag hat. Ich habe das ja vorhin gesagt, ich knall mir meinen Tag gerne mit Terminen voll, merke dann aber, dass oftmals die Zeit, um so ein Stückchen wieder auf den Boden zurückzukommen, sich selbst zu erden, dass die fehlt. Das wünsche ich mir schon, dass das ein bisschen auch noch bleibt, dass man sich, wie beispielsweise heute zum Sonntagnachmittag, wenn man nicht gerade im Internet unterwegs ist, doch mal bewusst auch Zeit nimmt, eine Stunde auch rauszugehen, in die Natur eine Stunde spazieren zu gehen, ohne dass man sich mit vielen Menschen treffen muss. Das war früher bei mir eher selten, da wäre ich wahrscheinlich selbst am Wochenende noch ins Fitnessstudio gegangen. Das ist jetzt anders. Man genießt es jetzt auch draußen zu sein und zu sagen, du kannst ein Stückchen mal doch durchatmen und naturbewusst erleben. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, was die Politik auch mitnimmt, ist, wir haben momentan eine große Bereitschaft auch zu helfen und Entscheidungen zu treffen und den Menschen zu helfen, die in schwierigen Situationen sind. Ich verfolge das eben wirklich seit vielen Jahren und auch in der Diskussion, wo es immer darum geht, wir haben weltweit viele Probleme. Und immer ist die Argumentation, warum wir da wenig oder nicht umfänglich lösen können, das Geld fehlt und ja, man muss mal gucken und abwägen und dies und jenes. Momentan erleben wir, dass eine akute Gefährdungssituation für ganz viele Lebensbereiche ist. Ob das Gastronomie ist, ob das Unternehmen sind, ob das Vereine sind, ob das Sportvereine auch sind, da erlebe ich es gerade selber. Da eine große Bereitschaft auch von der Politik, kurzfristig auch mit viel Geld zu helfen und dieses Ganze so ein Stück weit auch in Bewegung zu halten. Das wünsche ich mir, dass das auch weiterträgt. Wir haben oftmals, und das ist eben auch meine kommunalpolitische Erfahrung, oftmals eine Situation, wo das über lange Zeit dauert, bis Entscheidungen getroffen werden und die Probleme, die die Menschen dazu haben, meistens in der Zeit sich schon vervielfältigt haben. Und das geht momentan glücklicherweise in vielen Bereichen schneller. Vielleicht bleibt das so ein bisschen auch hängen, dass man Entscheidungen auch konsequent treffen kann.
Ja, also generell, dass man jetzt vielleicht ein bisschen gelernt hat, entspannter zu sein, etwas ruhiger mit den Situationen umzugehen. Das ist etwas, was man daraus auf jeden Fall positiv mitnehmen kann. Ich möchte
Ich will noch
noch
zwischen.
einmal, wie bitte?
Einen Punkt wollte ich nur ganz kurz noch anmerken, weil mir das auch inzwischen auffällt. Also wir haben sonst in der Politik permanenten Streit, permanente Diskussionen und auch Auseinandersetzungen. Das ist wohltuenderweise momentan nicht so. Wenn man sich derzeit viel im Internet unterwegs ist und in sozialen Medien, natürlich gibt es da heftige Kommentare unter jedem Artikel, den man postet. Aber diese politischen Auseinandersetzungen, diese permanenten Hakeleien zwischen den großen Parteien, die ja auch im Stadtrat, die im Landtag, die im Bundestag sitzen, das haben wir momentan auch nicht. Wir haben bei vielen der Entscheidungen, die zum Thema Corona getroffen werden, eine ganz große Einigkeit, wo alle Parteien, alle Fraktionen sich einig sind und sagen, wir müssen Menschen draußen helfen und es ist nicht die Zeit für politische Streitgespräche um jedes Thema, um jeden Bebauungsplan, um jede einzelne Maßnahme, die in der Stadt Erfurt gemacht wird, gibt es sonst im Stadtrat endlose Diskussionen, manchmal auch nur Streiten um des Prinzips willen. Also nicht. Es geht nicht wirklich um Sachentscheidungen. Es geht manchmal auch einfach, die andere Partei hat einen Vorschlag gemacht, deswegen muss der schlecht sein. Das findet momentan nicht statt. Auch das würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen noch erhalten bleibt und man eher im Dialog auch Lösungen sucht als im Streitgespräch.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte vorhin schon Herrn Hose von der CDU im Interview und er hat genau den gleichen Punkt angebracht, also dass die Politiker im Stadtrat angefangen haben, bestimmte Streitpunkte und so weiter niederzulegen und dass man allgemein eher das Interesse hat, gemeinsam diese Zeit zu überstehen und darin sinnvolle Entscheidungen zusammenzutreffen. Ja. Worauf ich noch gerne zurückkommen wollte, war das Thema vom Anfang mit der Jugendpartizipation. Gerade auch jetzt in der Corona-Zeit musste sich da ja einiges ändern. Zum einen die Sache mit der Schulbildung, weil Schulen dürfen nicht besucht werden. Beziehungsweise wird das bald erst wieder anfangen mit den Schulbesuchen und dann auch nur gestaffelt. Und zum anderen, wie Sie es ja auch schon haben anklingen lassen, war es vielen Jugendlichen dann nicht möglich, beziehungsweise ist es auch jetzt nicht möglich, sich zu treffen und direkt auszutauschen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass man dort gute Alternativen zumindest für diesen kurzen Zeitraum gefunden hat, damit Jugendliche untereinander und auch mit den Schulen vernetzt sein können?
Also da haben wir sicherlich noch einiges zu tun. Da macht uns die jetzige Situation nur bewusst, dass wir zumindest was so die technischen Möglichkeiten angeht, da noch weit hinterherhinken. Also die Art und Weise, wie man auch Unterricht mit Unterstützung vom Internet und von allen möglichen technischen Möglichkeiten, die wir heute auch haben, machen könnte, wenn es alles vorhanden wäre. Ich glaube, das wird uns jetzt bewusst, dass es da Länder auf dieser Welt gibt, die da schon viel weiter sind, wo es sehr selbstverständlich auch Lernen, elektronisches Lernen, wenn man das mal so vorsichtig nennen darf, mit zum Alltag dazugehört. Bei uns war das in vielen Bereichen erstmal eine Diskussion, ob man die technischen Endgeräte hat, ob man die ausreichend entsprechenden Ausstattungen von Internet hat, sodass also tatsächlich auch die Möglichkeiten von jedem genutzt werden können. Das endet ja schon bei der Frage, was man für Austauschgruppen hat, also wo der Lehrer im Zweifelsfall den Schülern Aufgaben stellen kann, mit den Schülern auch kommunizieren kann, das auch so ein Stückchen überprüfen kann. Ich merke das bei meinem jüngsten Sohn, der natürlich auch seine ganzen Aufgaben hat, der mir viel davon erzählt, was er an Hausaufgaben hat, was er dann so per E-Mail geschickt kriegt. Wenn er allerdings versucht, direkt den Kontakt mit den Lehrern aufzunehmen, dann wird es schwieriger. Das liegt nicht an den Schülern, die sind alle durchaus fit, die wissen alle, wie sie sich auch sonst verständigen, mit welchen Austauschplattformen. Das geht bei Tag und Nacht. Also da ist eher weniger Nachholbedarf. Der Bedarf ist schon da, dass wir auch im schulischen Bereich dann Menschen brauchen, die damit umgehen können, die damit auch selbstverständlich umgehen können, die sich als Lehrer auch in den Videochat setzen würden und ihren Schülern Sachen erklären und sich eben so, wie wir uns jetzt ansehen oder wie sich mehrere dann ansehen können, das selbstverständlich als ein Podium nutzen würden. Das kann uns auch in Zukunft helfen. Das kann uns deswegen helfen, weil auch junge Menschen immer wieder in die Situation kommen können, dass sie krankheitsbedingt nicht in die Schule gehen können, aber trotzdem teilhaben wollen. Insofern kann das auch ein Schub dafür sein, wie wir moderne Medien zukünftig in unserem Alltag auch stärker nutzen können. Auch im Verhältnis zwischen Schüler-Lehrern, aber auch der Menschen untereinander. Wenn ich daran denke, wie viele Konferenzen ich in den vergangenen Jahren hatte, wo stundenlang mit dem Zug nach Berlin gefahren bin, damit sich dann 5 Leute dort im Kreis an den Tisch zusammengesetzt haben, 2 Stunden was diskutiert haben und danach wieder stundenlang nach Hause gefahren sind. Da geht auch viel Arbeitszeit verloren oder viel Lebenszeit verloren, nur weil man zueinander lange Strecken reist. Und das lernen auch zunehmend auch Leute, die schon viele Jahre in der politischen Bildung unterwegs sind, erst jetzt so Learning by Doing. Ich muss ja dazu sagen, viele von denen, die Politik vertreten oder Politik gestalten, sind ja auch schon in meinem Alter. Ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste. Ihr seid diejenigen, die das in ein paar Jahren alles weitermachen müsst, selbstverständlich damit groß geworden seid. Aber die Zeiten, als ich mit Politik angefangen hatte, da hattest du kaum einen Computer. Da hast du die ersten Briefe noch per Schreibmaschine geschrieben hier. Hinter mir, ich gehe mal beiseite her, steht so ein vornostalgisches Teil, was da steht. Das gehörte mal meinem Vater. Also mein Vater war Lehrer, der hat da drauf richtig noch Briefe geschrieben. Ich selber kann das auch noch mit so einer Schreibmaschine schreiben. Aber als ich 1990, 91 mit Politik angefangen hatte, da gab es nirgendwo Computer. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zurück überlegt und sagt, was wäre da alles möglich gewesen, wenn man damit aufgewachsen wäre, selbstverständlich mit Computern, mit Videokonferenzen, mit diesen ganzen Austauschplattformen, die es gibt, das kann auch eine Chance sein, dass wir jetzt auch schnell lernen, da wo es wichtig ist, wo es richtig ist, das auch einzusetzen. Aber ich bleibe
Ja.
dabei, es bleibt dabei, dass ich auch Schülerparlamente genauso wie Erwachsene-Parlamente, ich sage jetzt mal wie Stadträte, wie Landtage, wie Bundestage, natürlich auch treffen sollen und auch miteinander sprechen, direkt sprechen.
Ja,
Und damit
Konrad
da noch Reim
Harald Kabe
zurück,
schreibt
links und
Bücher,
her.
so alt bist du ja nun auch wieder nicht.
Ja.
Ja.
Dankeschön. Ich nehme das
Ich kann
gerne, ja.
natürlich aus
Aber wie
meiner.
gesagt, hab eine Enkeltochter, also insofern zähle ich tatsächlich schon zu den Eltern mit.
Also ich kann da nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich glaube, dass generell einfach die Entwicklung sehr schnell vorangeschritten ist. Mein kleiner Bruder, der ist 3,5 Jahre jünger als ich, kommt schon mit vielen neuen Dingen besser klar, beziehungsweise ist er immer viel mehr up-to-date sozusagen als ich, viel aktueller unterwegs. Und selbst ich merke da an manchen Stellen schon meine Grenzen. Ich glaube, es hat sich einfach generell in den letzten Jahren in dieser digitalen Kommunikationswelt einfach sehr schnell weiterentwickelt, sodass es schwierig ist, da mitzukommen. Apropos Zeit, es ist so, dass unsere Zeit zwar schön ist, aber nur noch in etwa eine Viertelstunde andauert, bis dann meine Kollegin übernehmen wird. Deswegen der Hinweis an die Leute, die gerade zuschauen, wenn ihr noch eine Frage stellen wollt, ja, dann tut das bestmöglich jetzt. Ja, super. Dann
Also ich sage immer, vielleicht hilft das auch in der weiteren Moderation. Ich sage bei solchen Gelegenheiten immer, wenn du mit Politikern redest, ist man gut beraten, direkt Fragen zu stellen, weil dann kriegt man Antworten auf das, was man fragt. Wenn nicht, haben Politiker grundsätzlich, egal welcher Partei sie angehören, die Neigung zu reden und zu reden und zu reden und zu reden. Und die hören dann auch nicht wieder auf, egal ob dich das interessiert oder nicht, die reden immer weiter. Also das Beste ist, Fragen stellen, dann wird wenigstens das gesagt, was ihr hören wollt.
genau das. Das ist auch immer lustig, wenn irgendwelche Leute sagen, dass sie sich durch die Politik nicht vertreten fühlen und man dann immer nachfragt und sich dann herausstellt, dass diese Leute sehr oft sich nicht wirklich mit, ich will nicht böse sein, aber sich nicht mit Politik wirklich auseinandersetzen, beziehungsweise auch nicht selber wählen gehen. Und so ähnlich ist das dann auch in solchen Fragerunden. Wenn man sich am Ende nicht wahrgenommen fühlt, beziehungsweise glaubt, dass man bestimmte Fragen nicht beantwortet bekommen hat, dann liegt es häufig auch an der eigenen Beteiligung, glaube ich. Ähnlich wie das auch jetzt auf die Corona-Zeit zu übertragen ist. Ja? Also wenn
Also,
man sich informieren möchte und möglicherweise auch Probleme hat, selber gerade durch das Internet herauszufiltern, welche Information für einen relevant ist, beziehungsweise auch welche richtig ist und welche nicht, dann kann man ja zum Beispiel, um jetzt wieder Werbung zu machen, die Corona-Hotline benutzen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit für den Informationsgewinn an der Stelle.
ich will aber auch einen zweiten Punkt mal gerne nochmal anspringen und sprechen und deswegen auch mal Danke sagen. Also ich kann mich gut daran erinnern, als das Schülerparlament in Erfurt auf den Weg gebracht wurde. Das war, glaube ich, 4 Jahre inzwischen her. Im Januar 2016 haben wir damals das erste Mal zusammen gesessen, darüber diskutiert, dass junge Menschen, wenn sie eigene Interessen haben, diese tatsächlich auch an die Politik rantragen und das auch bündeln. Da haben damals viele gesagt, naja, es gibt Vereine, es gibt Verbände, es gibt Schülersprecher. Haben gesagt, ja, aber so ein Zusammenschluss von Schülern aus ganz Erfurt, die regelmäßig den Dialog suchen, die auch regelmäßig was zu an die Politik direkt rantragen, ist wichtig. Es geht jetzt inzwischen seit 4 Jahren. Ich freue mich, dass es geklappt hat, auch wenn inzwischen jetzt schon wieder die nächste Generation da ist, die vor 4 Jahren das gar nicht mitgründen konnten, weil sie da noch viel zu jung waren, du ja wahrscheinlich auch. Aber es wird eben weitergetragen und das ist schon wichtig. Ich sehe gerade, da fragt jemand tatsächlich wirklich was nach Hobbys.
Ja.
Ja, beantworte ich gerne. Also erstens, ich glaube, das zeitintensivste Hobby ist bei mir alles, was mit Sport zu tun hat. Ich bin, wie gesagt, Vereinsvorsitzender von unseren Volleyballdamen. Das ist zeitintensiv. Es kommt aber auch dazu, dass ich selber relativ viel Sport treibe. Also ich gehe nicht nur gerne mit meinen Söhnen Tennis, Badminton oder Squash spielen. Ich gehe auch regelmäßig ins Fitnessstudio im Sommer, auch gerne Wasserski. Also ich bin schon sehr sportlich unterwegs. Das Zweite, wenn es die Zeit erlaubt, ich fahre ausgesprochen gerne Motorrad. Das ist schon seit ich 16 war, bei mir ein Hobby und das ist bis heute geblieben. Das Zweite, und ansonsten als Drittes fotografiere ich gerne. Aber das sind schon drei sehr, ich sage jetzt mal, sehr zeitintensive Hobbys, wo man sagt, da ist zusammen mit der Politik, zusammen mit der Familie sind das 5 Bereiche, Da wird eben genau das deutlich, was ich vorhin gesagt habe. Da kann man den Tag wunderschön damit vollkriegen und muss natürlich dann in Zeiten, wenn es mit Corona so ein Stückchen Einschränkungen gibt, gucken, dass man das, was man gerne macht, entweder dann ins Netz verlagert oder in kleinere Runden macht oder viel auch miteinander telefoniert, miteinander spricht. Volleyball, um bei dem Beispiel zu bleiben, das hört ja nicht auf, die Aufgaben. Wir reden jetzt darüber, wie wir für nächstes Jahr unsere nächste Saison planen, für die nächste Saison 2020, 2021. Wir wissen nicht, ab wann wieder Zuschauer in die Halle kommen können. Wir müssen jetzt neue Spielerinnen verpflichten, die nächstes Jahr in der Bundesliga für uns spielen. Die Verträge muss man jetzt machen, ohne dass man weiß, was dann im Herbst diesen Jahres passiert. Also es ist immer noch genug zu tun. Ich bin heute Mittag mit einem Motorrad in die Geschäftsstelle gefahren, in unsere Geschäftsstelle in der Magdeburger Allee, habe dann Sachen dort sortiert, Sachen vorbereitet. Auch da ist momentan die Geschäftsstelle geschlossen und die Mitarbeiter können sich dort auch nicht zum Austausch treffen, sondern jeder muss das sozusagen seinen Bereich dann selber erledigen. Also das gehört schon dazu. Es ist aber ein recht aufwendiger Tagesprogramm und es macht Spaß.
Ja, gute Sache, das mit den Hobbys, denn das sind ja alles Tätigkeiten, die vor allen Dingen draußen ausgeübt werden, beziehungsweise zu denen man das Haushalt verlassen muss. Zum einen fühlen sie sich dadurch vielleicht so ein bisschen persönlich, Anführungszeichen, eingeschränkt oder freut es sie eher, dass sie dadurch halt mehr Zeit zum Beispiel für die Familie haben? Und was wäre denn das Erste, was sie machen wollen würden, wenn diese Zeit des Lockdowns zu Ende ist?
Das weiß ich noch nicht mal genau. Also ich habe keinen festen Plan gemacht. Einiges klappt ja auch noch. Ich habe gesagt, also wenn man dann irgendwo hinfährt, dann nehme ich halt das Motorrad und fahr Erledigungen mit dem Motorrad machen. Das geht ja genauso. Das ist ja relativ unschädlich. Sport machen, ja. Also gerne auch mal wieder Tennis, Squash oder Badminton spielen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn das noch ein paar Monate so anhält, dass das den Leuten auch schwerfallen wird, wenn es draußen immer wärmer wird, dass sie nicht an den See gehen können, dass sie nicht ins Bad gehen können, dass sie, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der gerne, wenn er in Urlaub fährt, natürlich immer ans Meer muss. Das wird dies Jahr alles nicht gehen. Das geht von der Abifahrt meines großen Sohnes, die wir zusammen machen wollten, bis hin zu persönlichen Urlauben, die man alles schon geplant hat, die jetzt natürlich auch nicht stattfinden können. Das finde ich schade, weil die Urlaube bei jedem von uns das ist, wo man mit der Familie intensiv Zeit verbringen kann, wo man eine Woche oder 2 Wochen zusammen irgendwo hinfährt. Das wird, wenn es überhaupt geht, ist ja wahrscheinlich vieles nur in Deutschland funktionieren. Deswegen bedrückt mich das schon so ein bisschen. Da fehlt was. Das kann man auch nicht ersetzen, indem man sagt, man verbringt viel Zeit miteinander. Wenn man gerne verreist, verreist man auch gerne. Da will man auch gerne raus. Ich glaube, das ist so das, was ich zurzeit sehr vermisse, aber ich glaube, da haben andere Menschen ganz andere Sorgen noch darum, um ihre Existenz, um ihren Job, um ihren Beruf. Also insofern glaube ich, sind wir alle froh, wenn es wieder so ein Stückchen wieder in den normalen Rhythmus zurückfindet. Das wird aber nur schrittweise gehen. Also insofern glaube ich, ist es schon, muss man immer wieder auch ein Verständnis werben, so wie sich die Menschen jetzt untereinander begegnen. Das ist leider viel distanziert. Wenn man in die Kaufhalle geht und sieht, dass die Menschen alles so umeinander einen Bogen machen, selbst gute Freunde, gute Nachbarn sich nicht mehr direkt nachkommen oder sich begrüßen, sich auch nicht mit Handschlag begrüßen. Das wird lange dauern, bis das wieder in den normalen Rhythmus zurückkommt. Aber ich habe auf der anderen Seite auch die Hoffnung, dass wir, so wie die Menschen jetzt derzeit sehr vernünftig agieren, und Distanz auch so ein Stückchen halten, dass man auch sehr dosiert dann miteinander aufeinander wieder zugeht, wenn es zur Lockerung kommt. Wir werden schon erleben, wenn jetzt ab nächste Woche die Geschäfte aufgehen, die Menschen müssen, wenn sie wieder einkaufen gehen können, trotzdem immer noch aufpassen, dass es nicht wieder zu einer Situation kommt, wo ein Mensch viele andere Menschen anstecken kann und wir am Ende im Gesundheitssystem und in unserer Gesamtstruktur Probleme kriegen. Wir wollen nicht, dass das wieder zu verschärfenden Maßnahmen führt, aber das wird auch nur funktionieren, wenn die jetzt lockernden Maßnahmen vorsichtig und Schritt für Schritt getroffen werden.
Ja, also es wurde in den Kommentaren schon gefragt, wann es denn weitergeht. Ich glaube, das war mal auf den Stream bezogen. Also dieser Livestream wird um 16 Uhr fortgesetzt von einer sehr hochgeschätzten Kollegin von mir aus dem Vorstand. Das heißt, ich werde mich gleich verabschieden. Und diese wird dann ebenfalls wieder sehr interessante Interviewpartner bei sich zu Gast haben und so weiter. Bleibt da auf jeden Fall mit dabei. Und ich würde jetzt fragen, haben Sie abschließend irgendwie noch eine Botschaft, die Sie gerne den Leuten hier im Stream sagen wollen?
Also ich habe zunächst eine Botschaft an alle vom Schülerparlament. Das ist Dankeschön und die Ermutigung, so weiterzumachen, dass wir auch weiter in Kontakt bleiben danach. Ich sage jetzt mal danach, wenn es wieder ganz normal seinen Rhythmus geht, dass wir uns die Zeit nehmen, auch miteinander mal zu telefonieren oder sich auch direkt zu treffen. Das Zweite ist ein großes Dankeschön auch an alle diejenigen, die sich jetzt auch zum Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein für Themen interessieren. Und die sagen, ich nutze das. Das ist eine interessante Möglichkeit, jemanden auch mal zu sehen und mit ihm zu sprechen. Jeder von uns könnte jetzt auch gerne auf der Terrasse sitzen und sagen, ich schaue ein Stückchen in die Sonne, lese ein gutes Buch. Aber es gibt augenscheinlich eine ganze Menge an Menschen, die sich auch interessieren. Und das finde ich gut. Deswegen ein Dankeschön und eine Ermutigung, da bleibt es eben bei dem, was ich vorhin tatsächlich schon mal gesagt habe, sich weiter in die eigenen Belange einzumischen, zu sagen, es geht um meine Zukunft. Meine Zukunft kann ich nur gestalten, wenn ich selber das sage, was ich will, was ich erwarte. Wenn man die Zukunft anderen überlässt, muss es nicht automatisch optimal laufen. Deswegen vielen Dank und Ermutigung, weiter dabei zu bleiben und vor allem so eine Plattform wie jetzt, 24 Stunden zu moderieren, da kann ich nur sagen, Respekt, auch wenn das mehrere natürlich gemacht haben, aber das muss man erst mal stemmen. Also vielen Dank für die Gelegenheit.
Also dann möchte ich mich auch nochmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Es ist super, dass das funktioniert hat, weil je umfassender und differenzierter das Bild ist, was wir geben können, auch mit den Interviewpartnern, die wir hier hinzugezogen haben, je mehr Leute da mitmachen, desto besser ist das natürlich für uns. Und nicht nur, weil wir uns dadurch nichts Eigenes mehr ausdenken müssen, wie wir den Stream füllen. Deswegen, ich fand auch das Gespräch, was wir jetzt geführt haben, sehr interessant. Das war nochmal ein etwas anderer Einblick, den Sie uns da haben geben können. Und ich hoffe, das sehen auch alle anderen, die gerade zugesehen haben, ebenfalls so. Nochmal sei auf eben die Corona-Hotline verwiesen, da wir als Schülerparlament natürlich nicht die Expertise haben. Wir sind nicht die richtigen Ansprechpartner für Fragen, die sich darauf beziehen. Wir wissen höchstens vielleicht noch etwas über die Schulpläne, wie dort die Staffelungen sind, aber über die bestimmten Regelungen sind wir nicht genau, sind wir bestimmt nicht so aktuell und gut im Bilde, wie Sie es jetzt sind und die anderen Leute, die dort arbeiten. Deswegen sei darauf vermerkt. Vielen Dank, dass
Gerne.
Sie das Interview mit uns gemacht haben. Es war super. Vielen Dank. Und ich würde jetzt sagen, wir beenden diesen Livestream. Schaltet dann bitte alle um 16 Uhr bei meiner Vorstandskollegin wieder hinzu. Und ja, ansonsten würde ich noch einen wunderschönen Tag wünschen, Ihnen noch ein wunderbares Restwochenende.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Auf
Dankeschön.
Wiedersehen. Tschüss.